Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Es ist sehr schön, dass Sie da sind und dass wir jetzt miteinander auf Gottes Wort hören können. Es ist ein bisschen heiß, aber es ist einfach so und ich glaube, wir werden es aushalten. Zu Beginn singen wir das Lied Nummer 42. Gott, mein Herr, es ist mir ernst, dieses Lied sei dir geweiht. Also Harfen und Psalter hatten wir nicht zum Singen, aber wunderschöne Stimmen und eine wunderschöne Begleitung am Klavier, das ist doch auch sehr gut. Ja, Sie wissen, ich bin Schwester Gerlinde Völl, ich war noch nicht so oft da oben und bin deshalb auch ein bisschen aufgeregt. Manche kenne ich aus dem Credo, manche vom Büchertisch, manche seit Kindesbeinen und so. Ja, der Bibelkurs ist ja jetzt zu Ende, 3 Wochen, es war eine reiche Zeit und viele konnten dabei sein, mal ein Tag, mal 2 Tage, 1 Woche, 3 Wochen und für alle beginnt jetzt der Alltag, das heißt umsetzen, was sie gehört haben und dafür wollen wir auch beten, dass die Teilnehmer das anwenden können, was Gott ihnen wichtig gemacht hat. Sicher hat es auch in diesem Monat unter ihnen Leute gegeben, die Geburtstag gefeiert haben. Ist immer ganz schön. Ich habe als Kind meinen Geburtstag immer rot im Kalender angestrichen, damit ihn keiner übersieht. Also, wer im August Geburtstag hatte oder noch hat, ist ja noch nicht zu Ende, darf nachher bei Schwester Brigitte aus dieser wunderschönen Schachtel sich eine Zusage Gottes herausholen. Dann möchte ich Sie auch gleich jetzt schon einladen zur nächsten Bibelstunde, nächsten Sonntag mit Schwester Brigitte Schweda. Es wird da noch kein Kinderprogramm geben, aber oben im Mutterhaus ist der Raum für Kleinkinder mit Übertragung, also wenn sie mit ihren Enkelchen kommen oder mit ihren eigenen kleinen Kindern, können sie sich dann da oben hinsetzen und trotzdem teilnehmen. Jetzt wird Schwester Renate mit uns eine Zeit gestalten.
Ja, ich habe Ihnen wieder den Wochenpsalm mitgebracht, ein Psalm, mit dem wir unseren Herrn und Gott anbeten können. Ich lese einige Verse aus diesem Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe und der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten. Halleluja, lobet ihr Knechte, lobet den Namen des Herrn. Diese Verse von dem Herabschauen in die Tiefe lauten in der Hoffnung für alle so. Sein Thron steht hoch über allen Thronen und doch sieht er hinab auf das, was in der Tiefe vor sich geht. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und gibt ihm einen Ehrenplatz. Dieser, unser hoher und erhabener Herr und Gott, dem nichts gleich ist, er sieht auch das, was in der Tiefe geschieht. Er sieht, wer in der Tiefe ist, ganz unten. Und er ist voll Liebe und Erbarmen und voll Willens, ihn da rauszuholen und ihm einen Platz zu geben, an dem er die Würde der Gotteskindschaft erfahren darf. Er ist einzigartig in seiner Größe, einzigartig in seinem Führen und einzigartig in seiner Liebe. Und da möchten wir ihn mit einem Lied anbeten, das Sie hier vorne an der Leinwand sehen werden.
Ich möchte gern beten zu Beginn. Herr Jesus, du bist wirklich ein wunderbarer Herr. Nichts und niemand ist dir gleich. Und wir dürfen zu dir gehören. Du teilst alles, was du bist und was du hast, mit uns. Dafür danken wir dir. Du teilst uns auch heute dein gutes Wort aus. Lass es uns verstehen, annehmen und leben. Amen. Kennen Sie das Spiel »Mein rechter Platz ist leer«? Wie geht's denn weiter? Da wünsche ich mir und dann hoffentlich wird mir gewünscht und darf da Platz nehmen. Wir können es leider nicht spielen, aber Sie können es ja mal zu Hause machen. Mein rechter Platz ist leer. Heute soll es auch um einen leeren Platz gehen und einen Menschen, der darauf Platz genommen hat. Wir warten. Wie oft haben wir das schon gehört oder selber ausgesprochen? Setz dich doch. Bitte nehmen Sie Platz. Wir wollen uns zuerst setzen, dann. Ich habe als Kind oft gehört, jetzt bleib doch endlich mal still sitzen. Ich denke, das liegt bei mir in den Genen, denn meine Mutter mussten sie schon im Kindergarten mit den Füßen an den Stuhl anbinden, weil sie immer unterwegs war. Erinnern Sie sich an den Film »Die Feuerzangenbowle«? Mir blieb ein Satz hängen. Satzen Sie sich. Ich fand es so lustig, wenn der Lehrer immer zu den Schülern gesagt hat, satzen Sie sich. Und wir haben das im Familienkreis unter uns Geschwistern, wenn es mal ganz turbulent zuging, immer wieder gesagt, satz dich. Ob es darum geht, wenn wir uns dem Leben eines Menschen aus dem Alten Testament zuwenden? Von ihm heißt es, er nahm seinen Platz ein. Oder ist es der Entschluss, mal kurz den Platz zu wechseln, so wie es uns dieses Poster vorschlägt? Ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin. Nein, gewiss, darum geht's nicht. Wir wollen uns zunächst kurz in eine biblische Erzählung hineinfinden, die uns diesen Mann vorstellt, der eines Tages ganz bewusst seinen Platz eingenommen hat. Es war ein junger König, der diesen Schritt getan hat. Ein Kind sozusagen. Josia, der Urgroßenkel von Hiskia. Er regierte das Königreich Juda, das Südreich, 31 Jahre lang. Er war Zeitgenosse von Zephania, Nahum und Jeremia. Sein Vater Amman war gestorben und so kam es, dass er mit sage und schreibe 8 Jahren König wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Der Thron war leer und man setzte dieses Kind auf diesen Platz. Ich habe mir überlegt, ist es nicht Vogelfriss- oder Stirbstrategie, einen 8-Jährigen auf den Königsthron zu setzen? War das nicht unbarmherzig? Eine Überforderung, eine Zumutung? Seine Geschichte können wir nachlesen und das empfehle ich Ihnen, dass Sie das tun, in 2. Könige 22 bis 23 und in 2. Chroniker 34. Ich lese Ihnen da nur einen ganz kurzen Teil davon. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Nun, wir sind keine Könige. Wir sind auch keine Prinzessinnen oder Prinzen. Wir müssen auf keinem Thron Platz nehmen. Und doch kennen wir das auch. Irgendwann müssen wir auf dem Stuhl unseres Lebens Platz nehmen und diesen Platz ausfüllen. Laut dem biblischen Bericht hatte Josia das schon sehr früh begriffen, mit 8 Jahren. Und er ließ die Zeit nicht einfach verstreichen. Er lebte zielorientiert. Er ließ nicht die Dinge einfach laufen. Wer es mit Gott ernst meint, kann nicht einfach so und vielleicht unbegrenzt in den Tag hineinleben. Er merkt, als Nachfolger habe ich einen Auftrag und Verantwortung in dieser Welt, jeder von uns. Und das kann man schon früh begreifen. Ich fand als Kind zum Glauben, war vielleicht 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber es war mir ganz schnell klar, ich habe Verantwortung. Und zwar für meine Schule und meine Mitschüler. Und als 8-jähriges Mädchen habe ich auf dem Schulhof einen Schülergebetskreis gegründet. Ich wusste nicht, was man da alles viel beten soll, aber wir standen in der großen Pause im Kreis zusammen, haben die Arme umeinander gelegt und haben gebetet. Wahrscheinlich, dass wir gute Noten kriegen oder irgendwie sowas. Ich habe begriffen, ich habe Verantwortung. Ich habe einen Platz im Leben. Später, kurz vor dem Abitur, hat mich das wieder berührt. Es war in der Zeit der 68er. Da gab es ja so manches, was nicht so gut war, auch in unserer Schule. Und auch da haben wir einen Schülergebetskreis gegründet. Ich habe gezittert, als ich zu der Rektorin musste und um einen Raum fragen. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, was die mit mir macht. Sie hat gar nichts mit mir gemacht. So einfach war das. Sie hat nur gesagt, ihr könnt in diesen Raum gehen. Und dann war es gut. Wir müssen einen Platz einnehmen. Ich habe mich gefragt, ist das nur ein Thema, das irgendwie da halt beim Josia aufkam? Da heißt es nämlich von ihm in 2. Könige 23, Vers 3, er nahm seinen Platz ein. In anderen Übersetzungen steht da, er stellte sich auf ein Podest oder auf einen Balkon. Mir hat diese Übersetzung sehr gut gefallen. Er nahm seinen Platz ein. Erstaunlicherweise ist das Thema Platz nehmen ein Thema, das immer wieder in der Bibel auftaucht. Vielleicht erinnern Sie sich an einige Episoden, wo es genau um den Platz ging. Sie dürfen jetzt einfach hier reinrufen, wenn Ihnen was einfällt. Eine Geschichte, eine Begebenheit, wo es um den Platz ging. Alles gute Beispiele. Wer erinnert sich an die Geschichte, als eine Mutter für ihre Söhne sorgen wollte? Kommt da was so aus dem Hinterkopf? Was wollte die denn für ihre Söhne? Ah, die besten Plätze, das steckt so in Müttern drin, gell? Auch in Vätern. Aus dir soll mal was werden. Haben wir vielleicht auch gehört. Jesus nahm dieses Thema auf und hat immer wieder versucht, seinen Jüngern und Nachfolgern zu erklären, worum es im Blick auf den Platz als Jesus-Nachfolger gehen soll. Den Jüngern war Macht, Wohlfühlatmosphäre und Vorrangstellung wichtig. Neben Jesus sitzen, etwas sein. Sie haben nicht begriffen, um was es geht, nämlich ums Dienen. Jeder Platz im Leben ist ein Auftrag, Gott und den Menschen zu dienen. So ist es von Gott her gedacht. Nun ist ein Platz eben nicht nur eine Sitzgelegenheit, die bequem oder unbequem sein kann. Ein Platz ist nicht nur etwas zum Ausruhen, wir verbinden damit viel mehr. Er kann Wertschätzung ausdrücken, Macht, Beziehung, Vorteile oder Nachteile. Und die meisten von uns kennen die Bedeutung der Platzordnung zum Beispiel bei einer Hochzeit. Wer sitzt neben wem? Wie ist die Rangordnung? Ist die Urgroßtante dann beleidigt, wenn sie nicht neben der Braut sitzen darf und solche Sachen? Also Plätze spielen eine große Rolle. Oder wenn man ins Theater geht oder in ein Konzert, da gibt es ja verschiedene Kategorien, die man auswählen kann. Ein guter Platz scheint meistens teuer zu sein. Oder man ist zu einem Essen eingeladen, kommt nach Hause und dann fragt jemand, ja, neben wem bist du denn gesessen? Also der Platz hat eine große Bedeutung. Manche Plätze kann man sich auswählen, andere werden einem zugewiesen. Ich habe mich gefragt, wie viel Freiheit habe ich denn eigentlich bei der Suche nach meinem Platz im Leben? Geht es da eher um Zuweisung oder wählen dürfen? Und Sie kennen sicher alle den Satz, das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Die Frage aber ist doch, wie stehe ich zu meinem Platz? Die Frage ist gar nicht unbedingt der Platz, sondern meine Haltung, wie stehe ich zu diesem Platz? Schauen wir in das Leben von Josia hinein, um besser zu verstehen, was es mit dem Platznehmen bei ihm auf sich hatte. Vielleicht hilft uns das auch für das Einnehmen unseres Platzes. Von seinen Vorfahren gibt es nichts Gutes zu berichten. Einer übler wie der andere. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn, was dem Herrn missfiel. Herausstechend ist aber sein Urgroßvater, der Hiskia, bei dem war das anders. Und das Volk, das dieser Junge, dieses Königskind, möchte ich jetzt mal sagen, regieren sollte, wusste nichts mehr von Gottes Geboten, von dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Und es ging ihnen allen erbärmlich schlecht. Götzenaltäre, wo das Auge hinblickte, Mord, Totschlag, Intrigen, Gesetzlosigkeit. Nicht sehr viel verschieden von unserer Zeit. Was kann man da von einem 8-Jährigen erwarten? Was kann ein Einzelner in solch einer Situation ausrichten? Vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, was kann ich denn da ausrichten in meiner Familie? Natürlich konnte Josia mit 8 Jahren seinen Regierungsauftrag in diesem Alter nur bedingt ausführen. Er brauchte Berater und Menschen, die die Regierungsgeschäfte für ihn führten, und er hatte sie auch. Und trotzdem, das ist mir aufgefallen, war er proaktiv. Er blieb nicht an seinem Unvermögen, an seiner Jugend, an seiner Hilflosigkeit stehen. Er erinnerte sich, aus welchem Geschlecht er stammte. Wissen Sie das noch? Er stammte aus dem Geschlecht Davids, dem auserwählten Geschlecht. Und den nahm er sich zum Vorbild. So wollte er werden wie David und so wollte er einmal das Volk regieren. Und das Vorbild seines Urahnen David inspirierte den jungen König Josia, das zu tun, was David getan hatte, nämlich Gott zu gehorchen. Man kann schon in jungen Jahren wichtige Entscheidungen treffen. Welche Entscheidungen habe ich getroffen im Blick auf meine Lebensführungen? Vielleicht in jungen Jahren. Habe ich sie eingehalten? Oder was sind denn meine Vorbilder? Gibt es in meinem Stammbaum vielleicht auch so einen Urahnen, dessen Vorbild ich nachfolgen möchte? Biografien können einen wichtigen Beitrag leisten, wenn wir Vorbilder suchen. Als ich mich vor vielen Jahren aufmachte in den Missionsdienst nach Argentinien, hatte ich eine merkwürdige Vorbereitungszeit. Heutzutage macht man da Kulturstudien und Sprachstudium und man guckt sich das an. Bei mir war das alles anders. Ich war in Haus und Küche eingesetzt und man hat mir eine Liste gegeben mit Büchern, die ich lesen sollte. Darunter war das Lebensbild von Jim Fraser, von Charles Studd, von Hudson Taylor, schon lange her. Biografien können helfen, gute Vorbilder zu finden. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinen Ferien eine ganz aktuelle Biografie gelesen über Heini Arnold, etwas aus meiner Zeit. Oder es gibt ein neues Lebensbild von einer Liebenzeller Schwester, Erna Weimar, die als Hebamme unterwegs war. Das habe ich auch gelesen. Lesen Sie Biografien, aber die richtigen. Das kann uns inspirieren. Ja, da war also dieser Josia, er hatte eine Entscheidung getroffen, er hatte ein Vorbild, er wollte Gott gehorsam sein, aber wie das mit dem Gehorsam Gott gegenüber geschehen könnte, war ihm vermutlich auch nicht klar. Und doch machte er sich auf die Suche, warum es ihm und seinem Volk so ging, wie es ihnen ging. Woran liegt's denn? Das war seine Frage. Und er betrieb Ursachenforschung. Ich muss herausfinden, was der Grund ist. Er wollte ja sein Volk gut regieren. Er wollte seinen Platz als König bewusst einnehmen und ausfüllen. Deshalb gab er auch entsprechend seiner Erkenntnisse Anweisungen. Die erste Anweisung: aufräumen, Ordnung machen, Schutt rausschmeißen. Alles das auf die Seite räumen, was die Beziehung zu Gott stört. Ordnung schaffen kann Gutes zutage fördern, Wesentliches, aber auch solches, was weg muss. Ich bin eigentlich ein sehr ordnungsliebender Mensch, habe aber gemerkt, man kann in einer vor Ordnung strotzenden Wohnung oder Zimmer leben und doch gibt es Dinge, die aufzuräumen sind. Nicht auf dem Schreibtisch, aber im Herzen, in der Erinnerung, in den Beziehungen, im Bücherregal, in meiner Fantasiewelt, in meinen Wünschen an das Leben. Und während dieser Ursachenforschung geschah etwas Aufregendes. Bei den Aufräumarbeiten im Tempel wurde ein Buch entdeckt, das Gesetz Gottes. Ich habe mich gefragt, warum war es denn das Gesetz und nicht die Psalmen, Loblieder? Es war das Gesetz, die Ordnungen Gottes. Und als Josia die Ordnungen Gottes kennenlernte, hat er gemerkt, das ist der Knackpunkt. Wir haben das nicht eingehalten. Deshalb geht es uns so, wie es uns geht. Die lange Zeit des Suchens und Fragens war nicht umsonst. Jetzt wusste er es. Wir müssen Gott wieder ernst nehmen. Das war die Herausforderung, auch für ihn ganz persönlich. Wenn Veränderung dran ist, dann muss das zuerst bei mir selbst beginnen. Könnte es sein, dass ich Gott wieder ernst nehmen muss? Auch wir müssen uns die Frage stellen, woran liegt's? Warum trete ich auf der Stelle? Warum fühle ich mich so gefangen in meinen eigenen Denkmustern? Warum dieses Hin- und Hergerissensein? Jetzt, wo Josia die Gründe kannte, musste er aber auch zu dem göttlichen Urteil, dem Wort Gottes gegenüber, Position beziehen, seinen Platz einnehmen, und zwar in drei Richtungen. Er musste Position beziehen im Blick auf Gott, im Blick auf sich selber und im Blick auf seine Nächsten. Wir fragen uns, wie Josias Positionierung im Blick auf Gott aussah. Gottes Wort und Wille sollten der Maßstab sein, an denen er sein Handeln ausrichten möchte. Er erkannte Gott als den wahren König an, dem er sich unterordnen wollte. Er will mehr von Gott wissen. Er tut Buße und demütigt sich. Er erneuert den Bund mit Gott und er verspricht, Gott gehorsam zu sein. Eindeutige Positionierung. Wir fragen uns auch, wie sah seine Positionierung im Blick auf sich selber aus? Sein Selbstverständnis wurde geklärt. Er sah sich als Teil von Gottes auserwähltem Volk. Teil einer großen Geschichte, Teil eines Volkes, dem Gott in besonderer Weise zugetan war. Sein Selbstwert bekam das richtige Fundament. Ich bin von Gott berufen und beauftragt und geliebt. Und sein Auftrag war kein Selbstzweck, sondern diente der Ehre Gottes. Er akzeptierte seine Biografie, aber handelte nicht, wie es üblich war in seiner Zeit. Wir fragen uns auch, wie sah seine Positionierung im Blick auf seine Mitmenschen aus? Das können Sie alles nachlesen in Kapitel 22 und 23 von 2. Chronika. Ja, wie sah denn das aus? Wie hat er sich denen gegenüber positioniert? Ich habe gar nicht schlecht gestaunt, als ich das näher angeguckt habe. Er nahm ihre Hilfe an, respektierte ihr Fachwissen. Er wusste gar nicht so richtig, mit dem Gesetz Gottes etwas anzufangen. Und dann hat er jemand gerufen und dann sind sie zur Prophetin Hulda gegangen und haben sich das erklären lassen. Er respektierte das Fachwissen der anderen. Er sagte nicht, ich bin doch der König, ich weiß doch alles. Nein, er brauchte die anderen. Er wusste auch, dass die Reformation, die er einleiten wollte, nur als gemeinsame Sache eine Chance hatte. Er konnte ein Volk führen, obwohl er noch jung war, weil er sich von Gottes Wort führen ließ. Er übernahm Verantwortung für die gute Entwicklung des Volkes und leitete die richtigen Maßnahmen ein. Er feierte mit ihnen, und zwar das Passafest, das Allerwichtigste. Und er bekämpfte die Feinde, die das Volk zerrieben hätten, und verlor dabei sein Leben. Dies alles und vermutlich noch mehr beinhaltet dieser kleine Satz: Er nahm seinen Platz ein. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Josia hat sich seinen Platz nicht selber ausgesucht. Er war ihm bestimmt, er wurde ihm zugewiesen. Er war dran in der Reihe. Aber er hat sich dafür entschieden, ihn einzunehmen und auszufüllen nach bestem Wissen und Gewissen. Er ließ sich gewissermaßen senden. Er nahm seine Berufung an. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Einwände und Bedenken gehabt hat. Wir Deutschen sind ja Weltmeister im Sorgen und Überlegen und geht es auch und werde ich wohl und wie wird es werden? Ich denke, der Josia hat auch sowas gespürt. Aber trotz all dem hat er sich auf die Sendung eingelassen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, vielleicht fällt Ihnen ja auch was ein, wo Menschen entweder Ja gesagt haben oder Ja, aber oder Nein. Das ist ein Lebensthema. Deshalb geht es auch uns was an. Man kann sich auch weigern, seinen Platz einzunehmen. Und das hat dann immer Konsequenzen. Gott zwingt niemand seinen Willen auf. Aber wenn wir ihn zurückweisen, verpassen wir vielleicht Wesentliches. An dieser Stelle fragen wir uns vielleicht, und wie weiß ich denn, wo mein Platz ist? Was ist denn meine Aufgabe? Zu was bin ich denn berufen? Wohin will Gott mich denn senden? Die erste Antwort auf diese Fragen gibt uns das Beispiel Josias. Er hat sich positioniert in diese drei Richtungen: Gott, ich, du. Wie stehe ich zu Gott? Wer ist er für mich? Ist er mein König und Herr? Wie stehe ich zu mir selber? Halte ich dran fest, dass ich gewollt, geliebt, begabt und beauftragt bin? Wie stehe ich zu meinem Nächsten? Ist er mein Gegenüber oder mein Untergebener oder ein Erziehungsobjekt? Da geht es um Haltungen. Wir müssen uns positionieren. Und dann wird uns Gottes Wort nicht im Unklaren darüber lassen, wo unser Platz, was unsere Berufung ist, wenn wir es wirklich wissen wollen. Dabei unterscheiden wir zwischen einer grundsätzlichen Berufung, die für alle Jesus-Nachfolger gilt, und besonderen Berufungen, die Einzelne erfahren. Grundsätzliche Berufung. Wir sollen Gott mit allem und in allem, was wir tun, ehren und ihn von Herzen lieben. Ist das ein Ziel für mich, Gott in allem und mit allem zu ehren? Aus dieser Aufgabe kann sich keiner herausstellen und sagen, dafür habe ich keine Berufung. Doch, die haben wir. Wie kann denn das aussehen? Gott in allem und mit allem zu ehren. Cornelia Mack schreibt, unsere Liebe zu Gott können wir in der Hingabe an die einfachen Dinge oder alltäglichen Arbeiten gestalten. Es kommt nicht auf die großen Dinge an, sondern dass wir in den kleinen Dingen, in den alltäglichen, manchmal auch gewöhnlichen, langweiligen oder niedrigen Dingen Gottes Gegenwart ausbreiten. Das ist unser Auftrag, unsere Berufung, Gottes Gegenwart ausbreiten. Und das ist schon allein eine große Aufgabe. Hedwig von Rädern hat es ganz anders ausgedrückt. Ich fand es immer sehr schwulstig, dieses bekannte Gedicht und Lied, aber ich habe es jetzt nochmal vorgeholt und habe gedacht, na, sie hat doch recht. Bedenk's, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Als ich diese Bibelstunde vorbereitet habe, wusste ich noch nicht, dass ich innerhalb kurzer Zeit auch einen neuen Platz einnehmen sollte. Bedenkst den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Oft wünschen wir uns eine außergewöhnliche Aufgabe. Das Geheimnis besteht aber darin, eine gewöhnliche Aufgabe außergewöhnlich zu tun. Ich habe gesagt, wir unterscheiden zwischen den allgemeinen Berufungen und Aufträgen und speziellen Berufungen. Die erfahren wir oftmals wie einen inneren Ruf, ein inneres Angerührtwerden oder wachgerüttelt werden. Wir spüren, Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Oder manchmal verstehen und begreifen wir plötzlich etwas, und das wird uns zum Auftrag und zur Berufung. Es gibt viele Menschen aus der Kirchen- und Missionsgeschichte. Zum Beispiel Georg Müller, auch vor langer Zeit. In meinem Missionsdienst wurde uns die Not der Kinder, die an den Ecken stehen und betteln und hungern, zum Auftrag, als wir das wahrgenommen haben. Und wir konnten mit einer Straßenkinderarbeit beginnen. Oft beruft uns Gott von unseren Gaben her. Aber es gibt auch Berufungen, die wir niemals vermutet hätten und denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Unmöglich, geht nicht, passt nicht für mich. Und das können oft ganz kleine Dinge sein, die uns davon abhalten wollen. Als klar war, dass ich nach Argentinien gehen werde, in den Missionsdienst, hat mein Vater zu mir gesagt, Gerlinde, das wirst du nicht können. Und dann habe ich gesagt, warum meinst du das? Du hast doch so Angst vor Hunden. Und aus jedem Hof kommen bestimmt 7 Hunde herausgerannt. Ich war sehr zuversichtlich und habe gesagt, ach, das werde ich schon hinkriegen. Als dann die 7 Köter kamen, war das nicht mehr so einfach. Manchmal wollen uns solche ganz banalen Dinge abhalten und nee, das geht nicht, wegen den Hunden zum Beispiel. Bestimmt hat Josia auch dieses Gefühl gehabt, das ist eine Nummer zu groß für mich. Mit 8 Jahren König. Heute werden Kinder mit 8 Jahren noch die Schulranzen getragen. Mich hat im Zusammenhang mit dieser Geschichte sehr beeindruckt, was Philipps Brooks seinen Mitarbeitern geraten hat. Betet nicht um leichte Aufgaben. Betet darum, dass ihr zu starken Frauen und Männern werdet. Betet nicht um Aufgaben, die euren Kräften entsprechen. Betet um Kräfte, die euren Aufgaben entsprechen. Und was, wenn ich mir unsicher bin im Blick auf Gottes Willen und Platzanweisung für mich? Grundsätzlich dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gottes Wille gut ist. Steht in Römer 12, Vers 2. Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und zum anderen gilt, dass Gottes Platzanweisung und Führung nie dem widerspricht, was in der Bibel steht. Ich werde nie von Gott dazu gedrängt werden, zu stehlen. Geht gar nicht. Durch sein Wort und seinen Geist spricht Gott zu uns. Und diese Stimme können wir hören, wenn wir wollen. Wir können sie heraushören aus den vielen Stimmen in unserem Inneren. Und dann gibt es auch noch weitere Aspekte, die wir mit einbeziehen dürfen, um Klarheit hinsichtlich unseres Platzes zu bekommen. Zum Beispiel, wir können Rat suchen bei reifen Christen. Wir dürfen auch unseren Verstand benutzen, die äußeren Umstände beachten, um Zeichen bitten, in Hingabe und Gehorsam Gott gegenüber leben, mutig vorangehen, Gott zutrauen, dass er trotz unserer Fehler und Irrtümer zu seinem Ziel kommt. Zu Josia. Er hat seinen Platz eingenommen, so steht es da. Grundlage war seine Entscheidung, Gott den ersten Platz im Leben einzuräumen. Von dieser Position aus fand er auch die rechte Einstellung zu sich selbst und zu dem Volk, das er regieren sollte. Und vermutlich fiel die Beurteilung seines Lebens und seiner Regentschaft deshalb folgendermaßen aus. Er tat, was dem Herrn gefiel und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. In 1. Petrus 3, 15 werden wir auch dazu aufgefordert, das Gleiche zu tun, die gleiche Haltung einzunehmen. Gebt Christus den ersten Platz in eurem Leben. Vielleicht ist jetzt aber auch jemand da, der sagt, Christus hat noch überhaupt keinen Platz in meinem Leben. Das kann sich heute ändern. Und das sollte sich auch ändern. Wir wollen ein Lied hören, das wir gleichzeitig als Gebet mitsprechen können, wo es darum geht, dass Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens wird. Dann hat es Gott gehört: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Es kann ein erstes Mal gewesen sein oder zum wiederholten Mal. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, können Sie gern auf uns zukommen. Oder wenn Sie einfach sagen wollen, ich habe das jetzt heute gebetet zum ersten Mal, dann freuen wir uns sehr darüber und Gott freut sich auch. Ich möchte den Segen sprechen, unter dem Sie nach Hause gehen können, in eine neue Woche hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe dein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.